Ja, ich habe mich dazwischen gemogelt, aber der Bruder Nitz hat Verständnis dafür und mein Herz ist auch wirklich voll durch einen Zufall. Damit habe ich nicht gerechnet. Interesse halb habe ich tatsächlich auch die Krönung gesehen gestern und haben wahrscheinlich viele von euch. Sowas sieht man ja wirklich nicht jedes Mal. Einer wird gewinnen, das kommt schon mal öfter im Fernsehen vor. Aber solch eine Krönung ist ein Lebenserlebnis. Ich, vielleicht ihr Jüngeren, die ihr 20 seid oder noch jünger, ihr werdet vielleicht mal erleben, dass der Sohn dieses Königs zum König gesalbt wird. Und ein Element hat mich besonders berührt. Als es nun Richtung Krönung ging, da wurde auf einmal der Charles auf einen Stuhl gesetzt und Sichtwände wurden aufgestellt. Hier dachte ich, da kann man doch nicht sehen. Ne? Vorne eine, links, rechts, hinten, offen. Und dann sah man, was passiert. Es wurden die königlichen Kleider herausgereicht. Und dieser König, der nun hinter diesem Vorhang gesalbt werden sollte, musste alles abgeben, was ihn als König auszeichnete. Der Mantel, die Insignien seines Königseins bis dahin. Und da saß er und dann wurde er gesalbt. Und da habt ihr euch gefragt, warum ist das so? Was ist die geistliche Bedeutung? Die geistliche Bedeutung ist, Charles, du bist nichts. Du bist kein König. Alle Insignien der königlichen Macht wurden ihm genommen und dann kam der Priester und salbte ihn zum König. Eine heilige Handlung. Ich glaube, den meisten ist das gar nicht so deutlich geworden. Aber mich hat das sehr bewegt. Und zwar aus einer Sache, dieses Thema Salbung, was ich als Student miterlebt hatte, irgendwann in einem mittleren Semester, ich weiß nicht mehr genau, wann das war, es muss also so Anfang der 60er Jahre gewesen wäre, habe ich ein Seminar belegt bei einem Geschichtsprofessor, der war Geschichtsprofessor an der Universität Jerusalem und war Gastprofessor in Bonn für 2 Semester. Und der machte dann ein Seminar über Herrschaftsformen. Und wenn man dann ja auch ein Referat schreiben muss und so weiter, habe ich mich mal umgeguckt und da stand dann auf der Liste die Herrschersalbung, die Bedeutung der Herrschersammlung im Alten Testament und in der frühen Neuzeit. Och, ich denke, das ist ja was für dich. In der Bibel kennst du dich ja aus und da kannst du dann bestimmt für dich selbst viel lernen. Und ich habe unendlich viel gelernt. Und heute Morgen oder gestern Abend habe ich mich mit meiner Frau noch davon unterhalten. Ich glaube, war schon ein bisschen zu viel, weil mein Herz zu voll war. So voll von dieser Sache. Bedeutend war für mich natürlich auch, dass der Professor ein Professor aus dem Stamme Juda war. Aus dem Stamme, ein Israeli. Ein Israelit, wahrscheinlich vom Stamme Juda. Der hat darüber gesprochen. Und so habe ich mich mit diesem Thema auseinandergesetzt, bestimmt so mehrere Monate. Und das ist mir heute bei diesem wunderschönen Lobpreisstunde, die wir heute hatten, wo der König vor uns stand, so deutlich geworden. Und bei dieser Stelle vom Kolosserbrief, die ja auch gestern gelesen wurde. Aber damit wollen wir nicht anfangen. Aber man kann fragen, wo ist denn der Anfang in der Bibel? Mit der Salbung. Wisst ihr das? Zum ersten Mal in der Bibel wurde gesalbt ein Stein. Das war der Stein, auf dem Jakobs Kopf geruht hatte, auf seiner Flucht vor dem mörderischen Esau Richtung Laban. Warum hat er den Stein gesalbt? Da heißt es, Gott war hier. Der hat zu mir gesprochen. Stichwort Himmelsleiter und alles, was damit zusammen. Er hat mir diese Verheißung gegeben. Ich bin bei dir und ich lasse dich nicht und ich werde dich auch zurückbringen. Da hat er den zum Gedächtnis gesagt. Und das ist et eine, muss ich nur ganz kurz erwähnen, das kann man sich von daher nochmal. Er segnete den Stein und sagt, ich will es nicht vergessen. Gott ist mir begegnet. Das können wir auch praktischerweise vergeben. Viele von uns. Vielleicht nicht jeder, aber viele von uns haben so eine persönliche mit Gott, Begegnung mit Gott und sind verwandelt daraus hervorgegangen. Und da kann ich nur jedem raten, vergesst das nicht. Jakobs hat es auch nicht vergessen. Und dass es in der Geschichte Jakobs drunter und drüber geht, wissen alle, die an der Bibelstunde teilgenommen haben am Mittwoch. Das ist das Erste. Das Zweite, die zweite Stelle, wo eine Salbung mit Öl, das ist natürlich Olivenöl gewesen. Nicht irgendein Öl, kein tierisches Fett, Olivenöl, reines Öl. Die zweite Stelle ist eine merkwürdige Stelle. Mose hat ja den Auftrag bekommen und er löst sie, führt das Volk aus Ägypten heraus in das gelobte Land, eine Riesenaufgabe. Und dann sagt ihm Gott, du musst mal das und das und das und das sagen. Und da sagt der Mose, das kann ich nicht. Kann ich nicht. Und dann sagt Gott, ich muss das alles jetzt ganz vereinfacht darstellen, sonst komme ich nicht durch, hat meine Frau noch gesagt. Ja, wenn du nicht kannst oder nicht willst, dann muss ich deinen Bruder Aaron nehmen. Du führst das Volk, aber durch Aaron spreche ich. Er ist der gesalbte Priester. Und da ist etwas ganz Wichtiges passiert, von dem ich häufig, eigentlich selten, nur ganz selten was gehört habe. Das ist eine ganz wichtige Geschichte, denn da fällt die Führung des Volkes, das praktische Königtum, was Mose ja ausführt, und das Sprechen Gottes zum Volk fällt auseinander, verteilt auf zwei Personen, auf Mose und Aaron, der gesalbte Priester. Und Aaron ist derjenige, der dann die Aussprüche Gottes dem Volk mitteilen muss. Das war nicht so vorgesehen. Gott wollte, dass Mose das alles macht. Königtum und Priester in einer Hand. Großer Bogen, Offenbarung, ganz Schluss. Wie ist es beim Herrn, dem Verherrlichten im Himmel? Da kommt das wieder zusammen. Königtum und Priester. Königtum und Priester. Und da seht ihr auch an dieser Kleinigkeit schon, dass die Bibel von vorne bis hinten Gottes Wort ist. Gott zitiert sich sozusagen selbst hier am Schluss. Noch einmal. So kommt es zu dieser Salbung. Und das praktische Leben, das geht ja nicht nur um diese Einzelheiten, aber um diese Kleinigkeit. Gehen wir mal ein bisschen weiter, wo Menschen gesalbt werden. Da brauchen wir gar nicht so weit zu gehen. In Israel erobert sich ja das Land und dann, ja, Business as usual, die wird gesät, geerntet, Vieh gezüchtet und so weiter. Und dann geht es immer wieder, da kommen die Midianiter und dann kommt dies und kommt das. Es ist also nicht so, dass die sozusagen aus der Hängematte nicht mehr rauskommen, das Volk Israel, nachdem sie in das von Gott verheißene Land gekommen sind, sondern in der Hängematte gibt es eine Menge Trouble. Und das ist auch ein schönes Beispiel für uns. Wir dürfen auch nicht denken, wenn wir uns bekehrt haben, dann ist alles super. Dann geht es alles so und so und so und so, alles. Nö, so ist es nicht. Wir haben auch unsere Kämpfe. Aber Gott hilft. Und als es in Israel dazu schlimm wurde, da war man auch wieder das durchgegangen, da sagt ein Mann zu seinem Sohn, Saul, die Esel sind weggelaufen, die Esel in ein, die waren trächtig. Du musst die mal suchen. Dann nahmen sie ein paar Freunde mit und dann fingen die an, die Eselinnen zu suchen. Ja, war nicht so einfach. Ja, da sind sie nicht. Da sind sie nicht. Ja, wie soll das denn gehen? Ich kann die Bibelstellen nicht alle aufschlagen, das fordert zu viel Zeit. Schließlich sagt dann einer, wir müssen mal zu dem Samuel gehen. Der ist ein Seher, übrigens ganz interessant zu lesen da. Seher und Prophet wird dann noch einander gesetzt. Sie hatten einen Seher, das hatten alle Völker, so Seher, die dann ratschlagten. Das heißt, das Gottesbewusstsein in Israel, das entwickelte sich auch. Und das müssen wir ja auch. Unser Gottesbewusstsein müssen wir nach unserer Bekehrung auch entwickeln. Das müssen wir stehen. Wir müssen ja wachsen in der Erkenntnis Gottes. So heißt das im Neuen Testament. Und so doll war das nicht in Israel. Da wurde erst Seher genannt, dann wurde er Prophet genannt. Ja, sagte Saul, aber das ist eine gute Idee. Farm ist ja nicht so weit weg von hier. Gehen wir mal dahin und fragen den. Und fragen den, ob der die Esel, ob der weiß, wo herrenlose Eselingen rumspringen. Ja. Und da wechselt die Perspektive und Gott spricht zu Samuel, da kommt einer, der sucht die Eselingen seines Vaters. Der wird mein Volk retten aus den Kämpfen, die da gekämpft werden. Auf, salbe ihn. Und so wird Saul zum König gesucht. Damit hatte der nicht gerechnet. Der suchte Eselinnen. Und was fand er? Ein Königreich. Diese merkwürdige Zusammenhänge, das hat übrigens den Ollen Goethe auch so fasziniert, dass er mit diesen Worten einen ganz dicken Roman zu Ende geschrieben wird. Da schreibt er, dem Mann ging es wie Saul, der ging seine Eselinnen zu suchen und fand ein Königreich. Und er erlöst Israel als König von den Dingen, die da zu lösen waren. Kämpfe mit alteingesessenen Völkern und Fremden. So ist also das Salben zum Ausdruck der Königswürde gekommen. Und das Bemerkenswerte ist auch, als Saul nun weggeht, und seiner Aufgabe entsprechend handeln will, da weissagt er auch. Er ist also nicht nur einer, der die Keule schwingen kann, sondern er weissagt. Das ist vorübergehend, aber immerhin. So wird das angedeutet bei Saul. Dann wird dieser Saul verworfen. Und ein junger Mann, fast noch ein Knabe, ist von Gott schon ausersehen, das ist dann David. Und wir kennen die Geschichte, die Samuel, wie er da in das Haus Israel geht. Gott hat zu Samuel gesagt, ich habe Saul verworfen, du musst einen neuen König salben. Und es ist dann dieser David. Und das ist auch eine bemerkenswerte Sache, dass die Bibel das so genau erzählt. Der Samuel kommt zu dem Isai und der hat 11 oder 12 Söhne, jedenfalls so um die 10. Und er sagt, ja, ich habe einen Auftrag, ich möchte jemanden zum König salben. Ja, da hat der Isai seine Söhne geholt, wie die Orgelpfeifen, ne? Große Kerle, gewaltig an Kraft. Und er sagt, nee, ist er nicht. Ja. Was denn nun? Ja. Bei allen sagt Samuel, ist er nicht, ne, der nicht. Und Samuel fragt dann, ja, Isai, hast du denn nicht noch einen König? Ja, sagt er, ja, der Jüngste, der ist draußen, der ist nicht hier, der ist bei der Herde. Hol den mal. Und da kommt dann der David Und da sagt Gott zu Samuel, auf, salbe ihn, salbe ihn. Das ist der König. Da sehen wir auch die Souveränität Gottes. Die sagt, das lasse ich mir nicht aus der Hand nehmen. Und das kam auch in der Salbung von Charles zum Ausdruck. Da kam das Kleid darüber und ein Priester nahm die Sache das an und das an und das. Was wurde dem, das ist ja eine alte tausendjährige Tradition bei den englischen Königen. Was wurde dem Charles da deutlich gemacht? Du bist nichts. Dein Königsmantel hilft dir nicht, die Krone nicht, der Ring nicht, das Zepter nicht. Und einen kurzen Augenblick konnte man das sehen, dass der König wirklich in einem Hemd da stand. Nichts, nichts habe ich zu bringen. Alles Herr bist du, hätte er auch singen können. Und da wird er gesalbt. Das heißt, diese Salbung ist ein wunderbares Zeichen der Souveränität und der Erwählung Gottes. Und so ist sie zur Tradition im Alten Bund geworden. Das wollen wir gar nicht so sehen. Aber wir haben, glaube ich, vorhin Sonntag noch die Stelle gelesen aus Lukas 4. Ja, ich darf nicht zu großen Sprung machen. Aber da müssen wir ja nun sehen, dass wenn die Weisen aus dem Morgenland kommen, die wollen den König sehen. Wir wollen den König sehen, den neugeborenen König. Das spielt in diese Linie hinein. Aber dann kommt die große Stunde in Lukas 4, wo der kleine Jesus in der Synagoge ist und die Ältesten sagen, ach, du kannst doch mal heute die Schrift lesen. Lukas 4, sollen wir das doch sicherheitshalber mal aufschlagen? Wo lese ich denn? Ja, und Vers 41. Und seine Eltern gingen alljährlich am Passafest nach Jerusalem. Und als er 12 Jahre alt war, gingen sie hinauf nach der Gewohnheit des Festes und so weiter. Welcher Vers ist es? Ja, ich kann nämlich bei dem Licht, ich kann nicht mehr gut sehen. Deswegen wissen wir, dann wird ihm das Buch Jesaja gegeben und dann liest er da. Auszurufen das angenehme Jahr des Herrn. Und alle Augen waren auf ihn gerichtet. Auf diesen 12-jährigen Jungen. Er verkündet den Menschen hier dieses Wort. Da sehen wir auch, was die Aufgabe der Salbung ist. Dienst. Das ist die eine Seite. Und die andere Seite, die erleben wir auch in dieser Stelle, die wir ja alle kennen. Da nahm Maria eine kostbare Salbe und salbte seine Füße. Wir haben immer gesagt, zum Begräbnis gesalbt, ist auch richtig so. Aber hier wird auch der König gesalbt. Der König. So ist diese Salbung zweierlei. Königtum und Salbung. So will es Gott. So will er geführt werden. Er will sein sehen, dass sein Volk so geführt wird von denen, die er erwählt hat. Und deswegen ist auch der König David so ein besonderes Vorbild geworden, weil in ihm Priestertum und Königtum miteinander vereint sind. Das ist der Punkt, wo die Israeliten, die in großer Form, in großer Gewalt auch nun und Menge bei den Aufzügen waren und sagen, das ist der König, das ist der, der gesalbt ist und der, der gekrönt ist. Und so geht diese Geschichte durch und sie wird ein bleibendes Vorbild für die Christen. Denn meine Fragestellung da in dem Seminar war dann auch, wie kommt denn die Salbung, die alttestamentliche Salbung überhaupt dann in Europa an? Das war ein ziemlich komplizierter Prozess. Denn das waren ja anfangs überhaupt keine Christen, die Römer schon mal gar nicht, die Griechen auch nicht. Das waren Heiden. Sie ist aber durch Paulus mit Hilfe des Evangeliums nach Rom gekommen. Das Christentum hat sich ausgebreitet und schließlich wurden erste christliche Könige, und zwar bei den Westgoten im 5. Jahrhundert, Anfang des 5. Jahrhunderts war das, wurden dann gesalbt und die wurden gesalbt, weil da eine Bedeutung erkennbar war. Die Westgoten waren schon Christen geworden. Da war die Bibel, die Predigt war ja noch sehr wichtig, viel wichtiger, gehörte zum Alltag. Ich sehe mit Schrecken da auf die Bibel, ist ja falsch. Da ist es 12:45. Das kann ja nicht sein. Da gehörte die Bibel zum Alltag. Und bei den Westgoten hatte es sich dann eingebürgert, dass der König der Gesalbte des Herrn war, diese Tradition. Aber deswegen war sie noch nicht bei den Franken. Das entscheidende Erlebnis, das ist jetzt ein weltliches Erlebnis. Wir haben jetzt von den biblischen Grundlagen gesprochen, die ich auch nur angedeutet habe. War dann das Jahr 752. 752. Das war auch ein ziemliches Durcheinander. Inzwischen waren eine ganze Reihe germanische Stämme Christen geworden und sie waren auch Christen geworden. Die haben bibeltreue Bischöfe gehabt, ganz gewaltige, zum Beispiel Augustin, von dem auch Luther so viel gelernt hat. Das war aber schon 50 Jahrhundert, das sind 200 Jahre, ist ja eine lange Zeit. Und auch die Franken fingen an, christlich zu werden. Die wurden übrigens, das ist auch das interessant, auch in Verbindung mit den Griechen, durch englische Mönche, die haben im Frankenreich missioniert. Englische Mönche, keine spanischen oder italienischen. Der berühmteste ist ja der Bonifatius gewesen. Und so waren die Christen schon, waren die Franken Christen geworden. Und nur hatten sie einen König, das waren die Merowinger, die seit ungefähr 200 Jahren haben die regiert und da mischte sich das. Gleichzeitig waren die Germanen nämlich auch noch so halbe Heiden. Kann man sich ja vorstellen. Hatte nicht jeder eine Bibel im Haus. Die Bibel war was ganz Besonderes. Sie waren noch halbe Heiden und sie sagten für sich, König sind nur die Nachkommen vom Stamme Chlodwig. Chlodwig war der König so um 400 herum, der da König war und das vererbte sich ja. Der hat das Heil und das war eine germanisch-heidnische Tradition. Müsste man, ja inzwischen ist das ja gar nicht mehr so, bei den jungen Männern. Das Ausdruck des Königsheils waren nämlich die ganz langen Haare beim König. Der hatte also immer schulterlange Haare. Und das Problem der Merowinger war jetzt der Nachkommen dieses Kaisers, Königs Chlodwig, dass sie immer mehr degenerierten. Es gab immer wirklich schlecht begabte und völlig regierungsunfähige Leute. Und da stellte sich die Frage, was macht man denn dann? Und sie haben sich dann vernünftige Geschäftsführer gesucht, die hießen Hausmeier. Waren praktisch Geschäftsführer, die haben das dann geregelt und die haben wirklich Fähige gehabt, das war ein Stamm Pippin. Und das war dann schließlich so schlimm, dass es nicht mehr anders ging. Da hat der Pippin, der Hausmeier, der die de facto König war, aber nicht die Jure, an den Papst geschrieben, er möge doch Ordnung schaffen. Und Es müsste klar sein, wer hier König ist. Der, der das ererbt hat, der aber unfähig ist, oder der, der die Königswürde ausübt. Und daraufhin hat der Papst einen bedeutsamen Brief geschrieben, in diesem Jahr 752, und hat geschrieben, der wird dann in manchen Vorlesungen sogar noch wörtlich zitiert, dass nicht der König sein solle, der überhaupt nicht regieren kann, sondern ein König soll sein, der die Macht hat. Und das war die Grundlage für den Pippin zu den Franken sagen, also könnt ihr mich zum König salben. Könnt mich zum König salben, und es ist auch durchgegangen, woran man erkennen kann, dass das christliche Element bei den Franken tatsächlich schon so weit vorgedrungen haben, dass sie das akzeptiert haben. Das war nämlich nicht einfach. Der letzte degenerierte König, der wurde von Pippin dann auf einen zweiradigen Ochsenkarren gesetzt mit ordentlich Stroh drauf, damit das bequem hatte, und wurde in ein Kloster nach Paris gebracht. Bei Saint-Denis hieß dieses Kloster. So ist also auf dieser Königssalbung auf die fränkischen Könige übergegangen und von da auf die französischen Könige, auch auf die deutschen Könige, denn die preußischen Könige, die nannten sich ja auch meinetwegen wir Wilhelm von Gottes Gnaden, König von Preußen und so weiter, von Gottes Gnaden. Und das kam auch gestern so zum Ausdruck, diese Salbung, das ist doch was Besonderes. Es wurde sozusagen aus der Tradition gesagt, du bist nichts, aber weil ich dich erwählt habe, bist du König. Und was sagen wir? Wir kommen zurück auf Jakob, der sagt, hier war der Geist Gottes. Und Gott ist mit mir. Und wir dürfen sagen, du hast uns den Geist gegeben. Nicht steh ich verwaiset hier. Darf als Kind den Blick erheben, Gott, mein Vater, Gott zu dir. Wir sind durch den Geist Gottes Kinder geworden. Der Geist bezeugt es in uns, dass wir Gottes Kinder, Erben Gottes, Miterben Christi. Das habe ich auch mal aus einem Vortrag mitgenommen, wenn da im Neuen Testament steht, dass wir zu Gottes Erben gemacht worden ist. Gott hat uns adoptiert. Söhne Gottes, Miterben Christi. Und da wurde uns gesagt, und das trifft auch tatsächlich zu, römische Familien konnten die Söhne, wenn sie missraten waren und unwürdig waren, enterben. Aber wenn sie jemanden adoptiert hatten, den konnten sie nicht ererben. Und wir sind von Gott adoptiert. Wir sind, nichts kann uns trennen von der Liebe Gottes. Spielt alles das rein. Ja. So sind wir hier und dürfen wirklich ihm danken für das Große, was er an uns getan hat. Und es ist für uns auch eine Lebensaufgabe, dass wir uns durch die Salbung des Heiligen Geistes, die wir in der Bekehrung empfangen haben, Gott auch Ehre zu machen, ihm Zeugen. Wir sind nicht ohne Verantwortung. Wir können zwar unsere Adoption nicht verlieren, aber wir können Gott verunehren, und das sollten wir nicht tun. Ich bitte um Verzeihung, dass ich mich so dazwischen gemogelt habe, insbesondere den Reinhard. Aber ich dachte, es ist in diesem Zusammenhang doch mal sehr wichtig, dass man mal diesen größeren Bedeutungszusammenhang sieht. Wir sollen als Christen ja durchaus auch die Dinge, die um uns herum entstehen, zur Kenntnis nehmen und uns ein schriftgeleitetes Urteil über diese Dinge doch machen. Und das ist ja auch von uns größter Bedeutung für uns, denn wäre das mit der Salbung 752 nicht passiert, das hätte ich fast noch vergessen zu sagen. Man kann sagen, ohne diese Salbung, ohne die Verchristlichung des Frankenreichs, kein Martin Luther. Das sind die Wege Gottes. Kein Johannes Calvin oder die ja doch für die Verchristlichung Europas Großes geleistet haben. Gerade machen die Luther, die dann gesagt haben, das Wort sie sollen lassen stehen und keinen Dank dran haben. Er ist sehr wohl auf dem Plan mit seinem Geist und Gaben. Das ist das Große, was wir sagen können. Wir sind in die königliche Familie unseres Herrn Jesus Christus aufgenommen. Und wir sollten uns als Königskinder in der Welt benehmen, ein Zeuge dafür sein, dass unser Reich nicht von dieser Welt ist, sondern dass wir auf ein ewiges Reich wohnen, wo Frieden wohnt, Freude, kein Geschrei, kein Kummer, nichts mehr sein ist. Darauf kann man sich freuen. Diese Erde voller Schwerde hat nichts mehr für unser Herz. Uns erquicket und beglücket, was der Glaube dort erblicket, wo beendet jeder Schmerz. Ja, ich danke dafür, dass ich das mal loswerden konnte. Es lag mir buchstäblich auf dem Herzen und ich hoffe, dass ihr auch Gewinn davon habt.